Hallo und willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Du hast uns da ja ein paar spannende Auszüge aus Fachbegriffe in der Atemarbeit geschickt.
Hallo, ja, ein sehr vielschichtiges Thema.
Absolut. Und wir schauen uns das heute mal genauer an. Vielleicht bist du ja einfach neugierig, wie etwas, naja, so Alltägliches wie Atmen ein ganzes Fachgebiet füllen kann.
Mhm.
Oder du steckst vielleicht schon tiefer drin, in Atemtherapie oder Lehre.
Genau.
Unser Ziel ist heute, nicht nur die Kernbegriffe zu verstehen, sondern auch, warum diese spezielle Sprache so wichtig ist und welche, ja, überraschend tiefen Ideen dahinter stecken.
Es ist wirklich faszinierend, wenn man genauer hinschaut.
Ja, oder? Wir atmen halt einfach, denken nicht drüber nach. Aber diese Texte, die eröffnen echt eine neue Perspektive. Okay, lass uns mal reinstarten.
Gerne.
Was mir direkt aufgefallen ist, deine Quelle betont gleich am Anfang, wie wichtig eine klare Fachsprache ist.
Das stimmt.
Da wird Margret Schneider zitiert: Das Wort, das aus der Klarheit gesprochen wird, will nicht beherrschen, es hat die Aufgabe, Klarheit zu verschaffen.
Ein schöner Satz. Und sehr treffend, finde ich.
Ja, macht total Sinn, oder? Gerade wenn es so viele verschiedene Richtungen gibt. Eine gemeinsame Sprache hilft da ungemein bei der Verständigung.
Absolut. Ohne die redet man schnell aneinander vorbei. Und das fängt ja schon bei den Grundlagen an.
Wie meinst du?
Naja, im Alltag, da werfen wir ja oft Atem und Atmung in einen Topf.
Stimmt, sagt man halt so.
Fachlich aber, und das ist schon ein erster Punkt in deinen Quellen, gibt's da eine klare Trennung. Atmung, also die Respiration, das ist der reine physiologische Prozess.
Okay, also Biounterricht, Gasaustausch, Lunge, Zellen.
Genau, äußere Atmung, innere Atmung, Zellatmung. Das ist die Atmung.
Verstanden. Und Atem, was ist dann der Atem in diesem Fachkontext?
Also primär bezeichnet Atem erstmal die Luftmenge, die bewegt wird, der Atemzug.
Okay.
Aber, und da wird es jetzt eben spannend in der Atemarbeit, so wie sie hier beschrieben wird, kriegt der Begriff Atem oft eine viel, viel weitere Bedeutung, fast schon philosophisch.
Aha.
Es geht eben nicht nur um Lust rein, Lust raus.
Das bringt uns ja direkt zur Frage, was ist denn Atemarbeit nun genau laut dieser Quelle? Es steht ja drin, es geht nicht primär um die Lungenfunktion.
Richtig, das überrascht vielleicht manche.
Ja, ich hätte das vielleicht auch erst mal gedacht.
Es wird als therapeutischer, pädagogischer Ansatz beschrieben. Und auch zur Selbsterfahrung.
Selbsterfahrung, okay.
Das Ziel ist innere Entwicklung. Also eigene Ressourcen und Potenziale entdecken und nutzen. Und der Weg dahin ist ein vertieftes Empfindungsbewusstsein.
Empfindungsbewusstsein, das müssen wir uns gleich noch genauer anschauen.
Unbedingt. Und wichtig ist auch die Betonung. Es ist eher wachstumsorientiert, nicht symptomorientiert.
Also nicht Problem wegmachen, sondern wachsen lassen.
Genau. Nicht primär reparieren, sondern inneres Wachstum fördern. Das ist ein anderer Fokus.
Das ist schon ein ziemlicher Perspektivwechsel. Weg vom Mechanischen hin zum Lebendigen, zum Entfalten.
Absolut. Und dahinter steht diese Grundannahme, der Mensch als Einheit. Logos, Körper, Seele, Geist, alles belebt durch den Atem.
Eben nicht nur der physische Körper, sondern der beseelte Leib, wie es in der Quelle auch heißt.
Genau diese ganzheitliche Sicht, die prägt dann auch die Begriffe. Und das bringt uns zu einem echt faszinierenden Konzept in deinen Unterlagen.
Welches meinst du?
Die Unterscheidung zwischen Atem und Odem nach Margret Schneider. Das geht weit über Physiologie hinaus.
Odem? Das Wort allein klingt schon besonders, fast schon, ja, spirituell. Was genau ist damit gemeint?
Also Schneider beschreibt den Atem als eine Art Dreiklang, eine Dreieinheit.
Okay.
Erstens, einatmen, das sieht sie als Aufnahme kosmischer Kraft.
Kosmische Kraft, wow!
Zweitens, ausatmen, und zwar ins Innere des Körpers. Und drittens, und das ist der Clou, das Zulassen des Odems.
Das Zulassen?
Ja. Der Odem wird als die erfahrbare Dynamik der göttlichen Kraft im Atem beschrieben. Es ist also eine Qualität, eine Kraft, die im Atem spürbar werden kann, wenn man sie eben zulässt.
Puh. Göttliche Kraft im Atem. Das ist natürlich eine Ansage. Wie wird das denn erfahrbar gemacht für jemanden, der da vielleicht eher pragmatisch rangeht?
Die Quelle versucht da durchaus eine Brücke zu schlagen, Durch dieses Zulassen des Odems sollen verborgene Begabungen offenbar werden können.
Aha.
Und auch tiefliegende Gedanken, Ängste vielleicht, sollen ins Bewusstsein kommen und dadurch ja, fruchtbar gemacht werden.
Also nicht verdrängen, sondern anschauen und integrieren.
So ungefähr. Und es wird sogar eine physiologische Wirkung postuliert. Die Odemkraft soll die Gefäße erweitern können. Durch das vermehrte Volumen der geistigen Fülle, wie es heißt.
Das ist ja interessant. Eine Verbindung von geistigem und körperlichem auf einer sehr fundamentalen Ebene.
Genau. Man muss das sicher im Kontext dieser spezifischen Lehre sehen, als Versuch, eine tiefe Erfahrung in Worte zu fassen. Aber es zeigt, wie weit der Begriff Atem hier gefasst wird.
Ja, das ist wirklich ein Kernpunkt, scheint mir, dieses Zulassen. Klingt aber irgendwie auch passiv. Wie erreicht man das denn? Gibt es da eine Methode?
Die zentrale Haltung, die immer wieder genannt wird, ist Achtsamkeit.
Achtsamkeit, klar. Das hört man ja oft. Aber wie ist es hier definiert?
Als ein absichtsloses, nicht wertendes, aber waches Wahrnehmen.
Okay.
Wahrnehmen dessen, was eben gerade im Körper und in der Seele passiert. Und ganz wichtig, ohne zu manipulieren, ohne den Impuls, was ändern zu wollen.
Also reine Präsenz, die das Wahrnehmen erst ermöglicht.
Genau. Nicht, ich atme jetzt mal tief, sondern eher, so fließt mein Atem gerade.
Verstehe.
Und ganz eng damit verbunden ist der Begriff Empfindung. Da macht die Quelle eine sehr feine Unterscheidung.
Zu Gefühl, nehme ich an.
Richtig. Empfindung ist das reine seelische Erleben eines Reizes. Eine Sinneserfahrung, aber explizit ohne Bewertung.
Und Gefühle haben immer eine Bewertung dabei?
Laut dieser Definition ja. Gefühle sind schon interpretiert, bewertet. Die Empfindung ist sozusagen die Rohfassung der Wahrnehmung.
Das ist spannend. Reine Wahrnehmung versus interpretierte Wahrnehmung. Warum ist diese Unterscheidung in der Atemarbeit so relevant?
Schneider nennt die Empfindung das Tor zur geistigen Fülle der Persönlichkeit.
Das Tor. Okay.
Sie sagt, die Empfindung sei antwortgebender aus der inneren Persönlichkeit als Gefühle.
Antwortgebender? Wie meint sie das?
Naja, vielleicht so. Über die reine, nicht wertende Empfindung, oft eben im Zusammenspiel mit dem Atem, auf den man achtet, bekommt man einen direkteren Zugang zum eigenen Inneren. Unverfälschter als über Gefühle, die ja oft schon durch Erfahrungen und Muster gefärbt sind.
Ah, okay. Also Atem und Empfindung als Schlüssel zur Selbsterfahrung, weil sie direkter sind.
Genau, das ist die Idee dahinter.
Wenn wir jetzt bei diesem achtsamen Zulassen sind, bei dieser Haltung, wie zeigt sich das denn in konkreten Atemweisen, die in den Texten vorkommen? Du sagtest ja, es geht nicht ums Manipulieren.
Ein super Beispiel dafür ist der zugelassene Atem nach Ilse Mittendorf.
Der Name fiel schon.
Ja, die Beschreibung ist fast schon poetisch. Den Atem kommen lassen, ihn gehen lassen. Und warten, bis er von selbst wiederkommt.
Das klingt wirklich nach dem Gegenteil von Kontrolle.
Total. Es ist ein Geschehenlassen, ein Vertrauen in den natürlichen Rhythmus.
Eine echte Vertrauensübung, stelle ich mir vor, in den eigenen Körper?
Absolut. Und das steht natürlich im Kontrast zu anderen Techniken, die auch erwähnt werden.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel der zirkuläre Atem. Da gehen Ein- und Ausatmen ohne Pause ineinander über.
Kenne ich aus manchen Therapieformen.
Genau, wird im Rebirthing oder Holotropenatmen ja bewusst eingesetzt, um intensive Prozesse anzustoßen. Das ist also ein ganz anderer Ansatz als das reine Zulassen.
Aktiv versus passiv sozusagen.
Kann man so sagen. Und deine Quelle nennt ja auch noch Middendorfs Unterscheidung zwischen innerem Atem und äußerem Atem.
Richtig. Und du hattest betont, das ist nicht dasselbe wie innere und äußere Atmung aus der Physiologie.
Ganz wichtig. Ja, sonst gibt's Verwirrung. Zellatmung und Lungenatmung sind was anderes.
Okay, was ist dann mit diesem inneren und äußeren Atem nach Mittendorf gemeint? Was beschreibt das?
Es beschreibt eher die Qualität der Wahrnehmung beim Atmen. Der innere Atem soll den Innenraum des Körpers ansprechen, eine subtilere Wahrnehmung fördern.
Wie spürt man das?
Er wird beschrieben, als ströme er durch die Nasenwurzel. Cornelis Wening nannte das wohl den zarten Atem.
Ah ja.
Der äußere Atem hingegen, der soll eher die Körperwände ins Bewusstsein bringen, den Bezug zum Außenraum. Der wird eher mit den Nasenflügeln assoziiert.
Das zeigt ja, wie differenziert man da über die Atemerfahrung nachdenkt. Nicht nur Mechanik, sondern subjektives Erleben.
Genau. Es geht um die Qualität und den Fokus der Wahrnehmung. Wo spüre ich den Atem und wie?
Neben diesen inneren Haltungen und Atemqualitäten gibt es ja aber auch ganz handfeste Methoden in den Quellen. Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
Ja, klar. Da ist zum Beispiel die Atembehandlung. Das ist klassische Einzelarbeit.
Wie läuft die ab?
Der Behandler oder die Behandlerin nimmt mit den Händen die Atembewegungen des Klienten auf, begleitet sie, unterstützt, bringt sie ins Bewusstsein. Sehr sanft oft.
Okay. Und dann gibt es noch Atemgymnastik.
Genau. Das sind eher Übungen, oft Dehnhaltungen, die die Atmung mehr reflektorisch beeinflussen sollen. Also nicht direkt steuern, sondern über die Körperhaltung anregen.
Verstehe.
Und dann werden noch verschiedene Formen der Atemmassage erwähnt. Nach Glaser zum Beispiel oder die reflektorische Atemmassage, nach Schmidt und Brüner.
Massage klingt jetzt erstmal nach Muskeln lockern.
Ja, aber hier eben mit Fokus auf den Atem. Da wird mit spezifischen Reizgriffen an Muskulatur und Bindegewebe gearbeitet, um Atemmuster zu lösen und eine tiefere, freiere Atmung anzuregen.
Das klingt dann doch direkter, körperlicher.
Ist es auch. Es gibt eben verschiedene Zugänge.
Das führt mich zu einem anderen Begriff, der mir aufgefallen ist. Der klang sehr bildhaft. Die Atemmembran. Was ist das?
Ah ja, die Atemmembran. Das ist ein Konzept, das auf Karl Fried Graf Dürkheim zurückgeht und von K. Neubeck interpretiert wurde. So steht's in deiner Quelle.
Okay.
Wichtig ist, das ist ein phänomenologischer Begriff. Also aus der erlebten Erfahrung heraus beschrieben, nicht rein anatomisch.
Und was beschreibt er?
Er beschreibt die muskuläre Hülle unseres Körpers als eine Art Membran.
Wie eine Zellmembran, nur für den ganzen Körper?
So ähnlich, als Bild. Diese Membran reguliert den Austausch zwischen Innen und Außen. Sie spannt sich an, sie entspannt sich, sie reagiert auf Reize von Innen und Außen.
Okay, die Körperhülle als Membran, aber der Bezug zum Atem, wo kommt der rein?
Jetzt kommt der Kernpunkt bei Neubeck. Er beschreibt, dass diese Membran nicht nur auf physische Reize reagiert, sondern eben auch auf Schwingungen.
Schwingungen?
Ja. Und laut dieser Theorie bauen auch Emotionen, Gefühle, Gedanken, sogar Worte auf Atemschwingungen auf.
Moment, das muss ich kurz sacken lassen. Emotionen als Schwingungen, die auch auf Atemschwingungen aufbauen?
Genau. Und diese Schwingungen beeinflussen direkt den Spannungszustand unserer Atemmembran, also unsere Muskelspannung, unsere Körperhaltung.
Das macht unglaublich anschaulich, wie eng Körper, Emotionen und Atem zusammenhängen.
Absolut. Der Atem wird hier quasi zum zentralen Medium, das alles verbindet und nach außen trägt oder eben nach innen hält, wenn die Membran dicht macht.
Wahnsinn! Ein starkes Bild. Unsere Haltung, unsere Verspannungen als direkter Ausdruck unserer Innenwelt, getragen vom Atem?
Ja.
Das erklärt vielleicht auch diese Redewendungen, mir stockt der Atem, erleichtert aufatmen, die Atemmembran macht das irgendwie. Fassbar.
Genau. Es liefert eine Erklärungsebene dafür, wie sich Psychisches im Körper manifestiert. Und umgekehrt, wie die Arbeit am Körper und am Atem eben auf die Psyche zurückwirken kann.
Und weil wir gerade bei Mustern sind, die Quellen reden ja auch von Atemmustern.
Richtig. Das ist einfach die beobachtbare Art, wie jemand atmet. Brustatmung, Bauchatmung, schnell, langsam, flach, tief.
Und Atemformen.
Das ist dann eher die individuelle Ausdrucksweise innerhalb dieser Muster. Sehr persönlich.
Okay, und demgegenüber stehen dann die Atemfehlformen. Da wird ja als Beispiel die Hochatmung genannt. Die kennen sicher viele.
Ja, die klassische Stressatmung. Kennst du bestimmt, wenn man aufgeregt ist.
Oh ja, Schultern hoch, Brustkorb eng.
Genau. Dabei wird primär der obere Brustkorb genutzt. Die Schultern ziehen oft hoch. Passiert typischerweise in Angst- oder Stresssituationen.
Und die Folge?
Ist meist eine flache Atmung, weniger Luftaustausch und die Quelle sagt auch, das kann zu einer kraftlosen, eher hohen Stimme führen.
Macht Sinn.
Das ist so ein klassisches Beispiel für ein Atemmuster, das mit einem bestimmten emotionalen Zustand verknüpft ist und sich dann auch verselbstständigen kann. Man atmet dann vielleicht immer so, auch ohne akuten Stress.
Und was ist das Ziel, wenn man sowas bei sich bemerkt? Einfach nur entspannen? Das klappt ja oft nicht.
Eben nicht. Der Schlüsselbegriff, der hier auftaucht, ist Eutonus.
Eutonus, Wohlspannung.
Genau, die Wohlspannung. Das ist wichtig. Es geht nicht um maximale Entspannung, also Schlaffheit, das wäre Hypotonus.
Okay.
Und es geht auch nicht um eine starre Überspannung, den Hypertonus, der oft mit festgehaltenen Emotionen oder chronischem Stress verbunden ist,
sondern
Eutonus beschreibt den optimalen, flexiblen Grundspannungszustand der Muskulatur. Eine Spannung, die der Situation angemessen ist und eine wache, lebendige Reaktionsbereitschaft ermöglicht.
Also nicht schlaff, nicht verkrampft, sondern bereit, dynamisch.
Genau. Eine dynamische Balance. Bereit, angemessen auf die Welt zu reagieren.
Und dieser Eutonus oder eben das Fehlen davon hängt dann auch mit der Lebensgeschichte zusammen.
Das wird in den Quellen so gesehen, ja? Hypo- oder Hypertonus können Ausdruck sein von erlebten Schwierigkeiten, von Traumata, von verinnerlichten Schutzhaltungen oder Mustern.
Verstehe. Atemarbeit, die auf Eutonus zielt, ist also auch immer Arbeit an diesen tieferen Prägungen.
Ganz genau. Körper und Psyche sind dann nicht zu trennen.
Das erweitert den Horizont nochmal gewaltig. Wenn wir jetzt noch einen Schritt zurückgehen. Die Quelle unterscheidet ja noch zwischen Atemlehren und Atempsychotherapie. Wo liegt da der Unterschied?
Atemlehren ist erstmal der Überbegriff für Methoden, die den Atem zur ganzheitlichen Entwicklung nutzen.
Allgemeiner gefasst.
Ja, aber deine Quelle macht auch klar, es gibt da unterschiedliche Schwerpunkte. Im Hatha-Yoga zum Beispiel wird Atemkontrolle, Pranayama, ja auch genutzt, um den Körper ruhig zu stellen, als Vorbereitung für die Meditation.
Körperbeherrschung als Ziel.
Genau. Andere Atemlehren, wie vielleicht die Ansätze von Middendorf oder auch Wilhelm Reich, die fokussieren stärker auf die Körperwahrnehmung als Weg zur Integration von Seele und Geist.
Also eher Wahrnehmung als Beherrschung.
Könnte man so sagen, ja. Und Atempsychotherapie ist dann nochmal spezifischer.
Inwiefern?
Da wird der Atem gezielt als Werkzeug eingesetzt, um tiefenpsychologische Konflikte und lebensgeschichtliche Prägungen bewusst zu machen und therapeutisch zu bearbeiten. Es ist also ein psychotherapeutisches Verfahren mit dem Atem im Zentrum.
Das ist dann klar therapeutisch ausgerichtet.
Genau. Das zeigt einfach die ganze Bandbreite. Von allgemeiner Entwicklung über Körpererfahrung bis hin zur tiefen psychologischen Arbeit. Schon verrückt, was aus dem simplen Luftholen alles werden kann.
Absolut faszinierend. So nach dieser Reise durch die Begriffe und Konzepte aus deinen Quellen, was bleibt da hängen? Was bedeutet das alles für dich, der du zuhörst? Es wird doch überdeutlich, in diesen Lehren ist Atem so viel mehr als nur Gasaustausch.
Ja, definitiv.
Er ist ein Werkzeug zur Selbsterforschung, ein Pfad zur Verbindung von Körper, Geist und Seele. Und manchmal, wie bei diesem Konzept des Odems, kriegt er ja sogar eine spirituelle Dimension, wird zum Zugang zu etwas Tieferem, vielleicht einer universellen Kraft.
Eine sehr weite Sichtweise.
Und die präzise Fachsprache, die wir uns angeschaut haben, die ist eben nicht nur akademisch, sondern der Versuch, diese feinen, aber wichtigen Erfahrungen und Ideen überhaupt greifbar zu machen, zu kommunizieren.
Sonst bleibt es vage.
Genau. Es geht um das Wirken am Leib, am beseelten Körper, nicht nur am physischen Körper, das betont die Quelle ja auch.
Was sich wirklich wie ein roter Faden durchzieht, ist diese untrennbare Verbindung. Innen und außen, Psyche und Physis, mit dem Atem als Brücke.
Ja.
Und dieses Bild der Atemmembran von Neubeck, das fasst es für mich nochmal sehr eindrücklich zusammen. Unsere Muskelspannung, unsere Haltung als Membran, die auf die Feinschwingungen von Emotionen, von Gedanken reagiert.
Schwingungen, die vom Atem getragen werden.
Genau. Und hier, genau hier liegt vielleicht eine spannende Frage, die du für dich mitnehmen kannst. Etwas zum Weiterdenken.
Okay, schieß los.
Wenn sich unsere innere Welt, unsere Gedanken, Gefühle, Überzeugungen tatsächlich so direkt in unserer Körperhaltung, unserer Muskelspannung, unseren Atemmustern niederschlägt,
ja,
welche unbewussten Botschaften, welche vielleicht zurückgehaltenen Impulse oder tiefsitzenden Haltungen könntest du denn in deinem eigenen Atem und deiner Körperwahrnehmung entdecken, wenn du anfängst, mal mit dieser Art von, ja, nicht wertender Achtsamkeit hinzuhören?
Eine interessante Frage.
Was erzählt dir dein Atem über dich? Jenseits vom reinen Sauerstoffbedarf. Über deine Art, in der Welt zu sein. Und vielleicht die noch spannendere Frage. Wie verändert sich diese Botschaft allein dadurch, dass du anfängst, ihr zuzuhören?